Zusammenfinden konnten. Den Herrn an meiner Seite muss ich nicht vorstellen. Mein Name ist Thomas Vogt, ich habe mit Jonas Kaufmann einen Film gemacht und wir sind dabei, das ist also fast in den Endzügen, ein gemeinsames Buch zu machen, was von den Bayreuther Festspielen herauskommen soll. Der Titel des Buches ist Meinen die wirklich mich? Und Jonas, ich glaube, dazu könntest du eine schöne Geschichte erzählen, wie es zu diesem Titel kam.
Ja, also das ist ganz einfach. Im Rahmen eines Interviews bin ich gefragt worden, ich glaube, das war auch zu dem Film, den du betreut hast. Ich bin zu meinem Debüt in der Met befragt worden, wie ich denn das empfunden habe und wie das denn so war. Und ich muss sagen, dass das einer der bewegendsten Momente war, die ich jemals erlebt habe. Und dementsprechend hat mich das lange verfolgt und es ist auch heute noch so, dass ich da fast Gänsehaut bekomme, wenn ich an diesen Moment denke, dass ich nach der ersten Vorstellung vor den Vorhang getreten bin und dann wirklich so einen unglaublichen Begeisterungssturm, so eine Ovationswelle mich da angesprungen fast hat. Und ich war sehr überwältigt und habe das überhaupt nicht erwartet, weil ich eben, wie gesagt, in den USA vorher kaum aufgetreten war, ein paar Mal in Chicago gesungen hatte, aber das ist eben nicht wie in Europa, wo die Häuser alle um die Ecke sind und man sozusagen auch in München weiß, was gerade in Wien läuft. Das ist halt in den USA alles ein bisschen größer und weiter entfernt. Dementsprechend war meine Erwartung, naja, die denken, da kommt jetzt irgendein Terror und einen deutschen Namen hat er auch noch und singt italienisches Fach. Muss das denn sein? Okay. Ich fürchte nur, wenn ich noch lauter spreche, dann hat die hier vorne ein Problem und den fallen die Ohren ab. Nein. Das stört Sie nicht? Mir wäre es zu laut. Auf jeden Fall kam mir ganz. Jetzt hat es mir ganz gefehlt. Gut verstehen?
Ja.
Auch nach hinten?
Ja.
Gott sei Dank. Ich war bei der Met. Wie gesagt, ich habe dort diesen Begeisterungssturm empfangen und eine spontane Reaktion war eben wirklich, meinen die wirklich mich? Weil, wenn ich dann nicht allein auf der Bühne gestanden hätte, hätte ich mich wahrscheinlich umgedreht und gesehen, wer denn jetzt gerade da gekommen ist, den die da so begrüßen, weil das einfach für mich sehr überwältigend war. Und das hat mich so ein bisschen verfolgt. Und ich sage es jetzt zum letzten Mal, ich weiß nicht, was Sie da machen, aber warum, wenn Sie das 100-mal im Wert reden, dann können wir gleich aufhören. Das hat keinen Sinn. Okay, und es funktioniert bei Ihnen immer noch? Sie können mich immer noch gut hören? Nein, das ist zu leise.
Jetzt kommt schon mehr.
Jetzt wird es fast zu viel. Das ist irgendwo dazwischen. Da bin ich doch sehr froh, dass ich meine Opernaufführungen ohne diese Technik sehe. Wenn ich mir vorstellen würde, wir hätten vor jeder Vorstellung nochmal 15 Minuten eine technische Tonprobe. Und dann geht doch alles schief. Also ich beneide die armen Kollegen vom Musical wirklich nicht. Aber jetzt, das hört sich, glaube ich, jetzt ganz gut an. Jetzt sind wir da. Wunderbar. Naja, also das war ein spontaner Ausspruch im Rahmen dieses Interviews. Und ich muss sagen, der war nicht nur da spontan, das ist mir auch wirklich in dem Moment auf der Bühne vor dem Vorhang der Band so gegangen. Und das ist nun jetzt der Titel von dem Buch. Ich weigere mich, ein Buch mit 40 Jahren herauszubringen, das sich in irgendeiner Weise Biografie oder was auch immer nennt. Ich hoffe schwer, da kommt noch einiges in der Art. Insofern, wenn wir da jetzt schon anfangen, irgendwas Abschließendes erzählen zu wollen, das hätte wahrscheinlich doch ein schlechtes Omen. Aber das Buch ist sehr, sehr schön geworden. Also mein Kompliment. Ich habe jetzt gerade die Fahne, wie sich das so schön nennt, gelesen und bin sehr froh, dass wir das Projekt gemacht haben. War am Anfang sehr skeptisch und bin extrem überrascht, was dann doch in den paar Jahren, so kommt es mir zumindest vor, die ich mittlerweile in dem Beruf bin, an Geschichten und an Ereignissen zustande gekommen ist. Und ja, dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir das jetzt angegangen haben, das Projekt. Und naja, jetzt gebe ich wieder an den Herrn Vogt, der muss mir noch ein paar Fragen stellen.
Ja, dieses Debüt in der Met am 4. Februar 2006 war Verdis La Traviata, der Alfredo. Und du sagtest ja gerade, die Zeit vergeht schnell, für die New Yorker ja auch. Die wollten also danach unbedingt mehr Kaufmann. Den haben sie dann auch bekommen als Tamino. Aber dann hat es lange Zeit wieder gedauert. Dann gab es wieder eine Traviata-Serie. Aber in New York sagte man, jetzt müsste doch eigentlich mal wirklich wiederkommen. Und man wartete auf ihn. Und das nächste war jetzt im April zwei Rollen. Einmal Tosca und einmal Carmen. Und ich denke, das war schon ein ziemlich tolles Wiedersehen, was da in der Stadt gefeiert wurde. Zumindest das, was über den Rundfunk kam. Tosca wurde übertragen und viele von Ihnen haben sie vielleicht auch gehört. Aber was Sie vielleicht nicht gehört haben, und das spielen wir jetzt, das ist eine Premiere, eine Aufführung, wo nämlich nach diesem tollen Vittoria, naja, hören Sie selber. Also Jonas Kaufmann mit Tosca, Anna Met mit Vittoria. Ja, Tosca und der Met, das war schon noch ein anderes Kaliber als der Alfredo und entsprechend waren auch die Resonanzen, man hat es gerade gehört. Wie war dieser April in New York für dich?
Der war natürlich sehr überwältigend. Ich war damals, das habe ich ja eben schon angedeutet, schon 2006 überrascht. Erstens über die spontane Reaktion während der Aufführung, zweitens über die Reaktion in der Presse und auch allgemein die Reaktion, die sich bis nach Europa gezogen hat, wenn man hier plötzlich mich mit anderen Augen angesehen hat, weil ich ein sogenanntes erfolgreiches Debüt an der Met absolviert hatte. Das hat mich beim ersten Mal ziemlich irritiert, weil ich mir dann doch gedacht habe, die Europäer werden doch nicht ausgerechnet zur Met schauen, um da das als Maß aller Dinge anzusehen. Wir haben doch genug interessante qualitativ hochwertige Opernhäuser, in denen wir das selber entscheiden können. Aber irgendwie ist es ein bisschen so. Natürlich träumt auch jeder Sänger von der Met und hat irgendwie das ein bisschen als ein mögliches Ziel in seinen Hoffnungsräumen verankert. Trotzdem hat es mich überrascht. Du hast recht, der Herr Vogt hat es gerade gesagt, das Problem bei uns in der Oper ist ja leider, anders als in anderen künstlerischen Berufen, dass wir uns sehr langfristig für das entscheiden müssen, was wir gerne machen wollen. Ich halte das eigentlich für eher unkünstlerisch, denn gerade aus der Spontanität heraus entsteht auch eine viel größere Lust und Freude an dem, was man dann wirklich tut. Also jeder Bildhauer oder Maler wird sich nicht 4 Jahre im Voraus festlegen wollen, was für ein Bild er denn zu malen gedenkt. Also wenn der jetzt seine Farben 4 Jahre oder 5 Jahre im Voraus bestellen müsste, der wüsste auch nicht, was er tun soll. Und ein bisschen so fühlen wir uns in der Opernwelt, weil wir halt leider diese langen Vorläufe haben, weil man sich 5 Jahre im Voraus im Kalender entscheiden muss, welche Stücke dann zusammenpassen, welche Stücke zur Stimme passen, wie sich die Stimme bis dahin entwickelt hat. Und das Ganze auch noch so interessant zu gestalten, dass man dann auch wirklich Lust hat, diese Partien in dem Moment zu singen. Das ist ein nicht unwesentlicher Faktor, weil man eben, ich denke, immer die Qualität der Interpretation steht und fällt einfach damit, ob ich selbst hundertprozentig dahinter stehe und das jetzt auch wirklich gerne machen möchte, ob ich das nur als eine Art Pflichterfüllung ansehe. Aber gut, diese Unwägbarkeiten, die müssen wir leider in Kauf nehmen. Dementsprechend war eben nach dem Debüt 2006 erstmal eine lange Durststrecke. Ich habe nur vereinzelte Aufführungen gesungen, die wir dann mit Mühe und Not in den Kalender noch reingequetscht haben. Zum Beispiel hatte ich schon lange vorher Konzerte in Cleveland angenommen und bin dann auf dem Rückweg von Cleveland nochmal in New York vorbeigekommen, um zwei eingeschobene Aufführungen zu singen. So haben wir irgendwie ein bisschen eine Präsenz in den jeweiligen Kalendern erzeugt. Jetzt mit dieser Wiederaufnahme von Tosca und von Carmen, die erste wirklich wieder geplante Vorstellungsserie an der Met. Im Frühjahr kommt dann eine Neuproduktion von Ring, in dem Fall von der Walküre als Sigmund dazu und dann mehrere oder ich möchte sagen viele Neuproduktionen, wahrscheinlich jede Spielzeit eine. Das von eben angesprochene Erlebnis war wiederum ganz toll und ich muss sagen, so sehr wie Amerika ist oder speziell das Publikum in der Met, muss ich jetzt feststellen, ist eines, was immer noch in der Dimension Corelli denkt, sage ich mal. Also für die ist da irgendwo die Zeit stehen geblieben und das alles, was auf der Bühne szenisch passiert, was hier wahnsinnig wichtig genommen wird, ist dort völlig uninteressante Nebensache. Da geht es einfach nur darum, ist das eine klasse Stimme oder ist das keine? Und das hat dann natürlich auch seine Gründe. Das Haus mit fast 4000 Plätzen braucht halt auch entsprechende Stimmen. Und wenn einer den ganzen Abend die Treppen rauf und runter rennt und dann leider nicht mehr genug Atem hat, um das halbe Haus zu füllen, dann ist das wirklich nicht das, was sich das Publikum dort erwartet. Aber ich bin sehr überrascht, dass das große Stimmkenner sind und sehr viele Leute dort auch in letzter Zeit ihre Debüts gegeben haben, die aus eher unbekannten Gefilden kommen und dann anhand ihrer Stimme sozusagen sofort über Nacht akzeptiert werden. Also insofern gut ab für dieses Publikum. Das ist hier leider, also ich schließe Sie natürlich aus, weil Sie sind ja Opernenthusiasten, aber so im Allgemeinen ein bisschen verloren gegangen. Also hier ist das Optische doch in Europa wesentlich mehr in den Vordergrund getreten, als das dort der Fall ist.
Ist das vielleicht mit ein Grund, dass du erst nach Amerika, also an die Met, gehen musstest, riesen Erfolg haben musstest, um hier in München dann den Lohengrin an der Bayerischen Staatsoper zu singen?
Das kann ich nicht sagen. Ich würde mal eher vermuten, in München ist das offensichtlichere der Fall. Es hat einen Intendanzwechsel gegeben und plötzlich ist eben ein, ich sag mal jetzt, Cavaradossi gefragt und ich bin nachweislich kein Händel-Spezialist, so möchte ich mich mal vorsichtig ausdrücken. Dementsprechend hat sich das ergeben, dass ich da in den letzten Jahrzehnten sozusagen ein wenig Fuß fassen konnte. Aber das hat sich schon ein bisschen geändert, das wird sich noch viel weiter ändern, da bin ich sehr froh drum. Und ich habe jetzt sehr langfristige Pläne hier in München, also wir werden uns hier im Opernhaus sehr oft wiedersehen. Und da bin ich natürlich sehr glücklich, das ist immer so, wenn man nun ausrechnet da, wo man groß geworden ist, wo man seine ersten eigenen Erfahrungen im Publikum als Kind und auch auf der Bühne im Opernbereich gemacht hat, da möchte man doch irgendwie gerne wieder hinkommen und dann erfolgreich irgendwelche wunderschönen Partien singen. Und also erfolgreich weiß ich noch nicht, aber zumindest die schönen Partien habe ich jetzt immer. Ja, das ist ja schon ein Anfang.
Der Sigmund, von dem gerade die Rede war, ist der erste Sigmund.
Richtig.
Erste Sigmund an der Met, irgendwo muss man ja anfangen, wenn man noch mal probiert. Und die Walküre ist natürlich auch ein Teil des Ringprojekts. Also bei Walküre denkt man dann gleich an Siegfried und an die ganz großen schweren Brocken, also Tannhäuser und Tristan. Sind die in Reichweite, sind die überhaupt im Kopf? Strebst du sowas an, in das ganz schwere Fach mal zu gehen? Oder denkst du, naja, Sigmund, das reicht und wenn ich dann vielleicht noch Meistersinger habe, so das James-King-Fach, das ist so meins. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht.
Naja, wenn man die Opernliteratur ansieht, könnte man meinen, mehr braucht es nicht, weil es gibt so viele Partien und außer Placido Domingo, glaube ich, hat niemand geschafft, das Repertoire so allumfassend abzugrasen, dass es einem so langweilig wird, dass man sich dann ein neues Bariton-Fach sucht, um da noch was Neues zu entdecken. Insofern könnte man natürlich auch mit einigen Ausschlüssen leben und sehr gut bis zum Ende einer Karriere auch sich unterhalten mit diesen Partien. Aber ich denke, dass sehr wohl ich auch diese letzten Schritte machen werde. Ich kann nicht sagen, wann ich sie machen werde. Ich spüre, dass das in der Stimme ist und ich will das auch gerne irgendwann sehen. Natürlich darf man nicht zu lange warten und dann sozusagen zwei Tage vor der Pensionierung zu sagen, oh Gott, da war ja noch der Trister. Das ist ein bisschen knapp. Aber irgendwo zwischendrin der goldene Mittelweg. Natürlich auch nicht jetzt sofort, weil das könnte einfach bedeuten, dass andere Partien, die noch sozusagen auf dem Weg liegen, auf der sprichwörtlichen Strecke bleiben. Und das möchte ich auch nicht riskieren. Sigmund ist eben eine eher baritonal angehauchte, aber eben doch wesentlich leichter einzuordnende Stimme als die beiden Siegfriede. Und der Tristan vor allem, natürlich nur der dritte Akt, das wissen Sie alle, im ersten und zweiten, da würde ich mich schon dafür begeistern jetzt, aber der dritte ist halt sehr, sehr lang und erfordert sehr viel Erfahrung, vor allem um die Stimme richtig einzuteilen und diesen langen dritten Akt zu überleben, stimmlich. Was den Tannhäuser betrifft, dann muss ich sagen, das ist etwas, was noch eher im Bereich des Möglichen ist, ganz einfach, weil die je nach auf den Stimmtyp einfach ankommt. Das ist halt eine Partie, die viel Höhe erwartet und verlangt und das ist eher atypisch für eine Wagner-Tenor-Partie und ich glaube, dass der wahrscheinlich der nächste wird, der fällt, aber nicht heute und nicht morgen. Dann warten wir jetzt mal ab. Und ich kann auch sagen, leider auch nicht in den nächsten 5 Jahren, weil ich habe ja eben so gesagt, so weit denken wir ja schon voraus. Aber in 5 Jahren ist ja noch nicht sozusagen aller Tage Abend. Die kommen auf jeden Fall.
Gerade fiel der Name Domingo. Das ist ja eines der besten Beispiele dafür, wie man sich über Jahrzehnte die stimmliche Qualität erhalten kann. Was muss man tun, um eben so lange und so gut singen zu können? Worauf muss man aufpassen? Was ist das A und O, wenn man eine Langzeitkarriere anstrebt?
Naja, ich habe ja noch keine Langzeitkarriere, insofern müssen wir jetzt die Kollegen fragen. Der weiß das wesentlich besser. Ich kann nur ahnen, um was es geht und was das Wichtige ist. Und nur die Zeit wird zeigen, ob ich auch richtig liege. Was bei ihm der Fall war, er hat auch eine sehr baritonal gefärbte Stimme gehabt und er hat ein sehr extrem breit gefächertes Repertoire immer gesungen oder auch relativ lange gesungen. Er hat zwar einen späteren Schritt in das deutsche Fach gemacht, ich glaube aber, dass es mehr an der sprachlichen als an der stimmlichen Barriere lag. Und weil er eben auch ein sehr ernsthafter Sänger ist, der sich sagt, wenn ich 3,5 Stunden am Abend etwas von mir gebe, von dem ich keine Ahnung habe, was das eigentlich bedeutet, dann mache ich es besser nicht. Ich glaube, das ist auch sehr vernünftig, weil man einfach mit irgendwelchen, Grundeinstellungen, fröhlich, traurig, milde, zornig, was auch immer, einfach keinen Abend bestreiten kann und keine Partie vollumfänglich gestalten kann. Dementsprechend fürchte ich mich schon vor meiner ersten russischen Partie, die wird irgendwann mal kommen. Vor dem Lenski habe ich mich bisher erfolgreich gedrückt. Jetzt steht dann schon der Hermann vor der Tür. Irgendwann muss ich mal zuschlagen und dementsprechend muss ich mich mal in die russische Sprache vertiefen, um da zumindest einigermaßen Bescheid zu wissen. Das ist leider, so empfinde ich das, wenn man das wirklich ernsthaft machen will, Grundvoraussetzung. Aber zurück zu Placido. Es ist sicherlich ein einmaliges Beispiel und man kann wirklich nur versuchen, und das ist das, was meiner Stimme bisher am besten getan hat, sie möglichst flexibel zu halten. Und die Flexibilität in meinen Augen wird dadurch erreicht, dass man eben nicht sich auf ein bestimmtes Fach konzentriert und eine Handvoll Partien rauf und runter singt, sondern ganz im Gegenteil eben viele verschiedene Sachen macht, die natürlich maßvoll tut und auch nicht, ich habe es vorhin angedeutet, im Kalender die verrücktesten Stücke nebeneinander klebt und einfach hofft, dass man es überlebt, sondern das Ganze mit Sinn und Verstand macht. Wir haben jetzt das Beispiel, ich bin jetzt in München gerade angekommen, um die Wiederaufnahme Carmen zu proben, die morgen stattfinden wird. Dann habe ich während der Carmen-Aufführungen die Proben für die neue Tosca-Produktion und während der Tosca-Aufführungen die Proben für den neuen Lohengrin in Bayreuth. Das hört sich im ersten Moment alles ein bisschen viel an. Es ist auch sicherlich nicht absolut optimal. Ich kann natürlich auch nicht selbst sozusagen bestimmen, dass die Festspiele in München 14 Tage früher oder die Paare 14 Tage später anfangen, damit es noch besser in den Plan passt. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass diese Fächer sich gegenseitig ergänzen und sich gegenseitig befruchten. Dass also beispielsweise das im letzten Jahr diese erfolgreiche Kombination kurz vor der Premiere Lohengrin noch ein paar Traviata Aufführungen zu machen, sehr, sehr gut getan haben, weil eben gerade diese italienischen Linien, die italienischen Phasierungen und auch die ein bisschen größere Flexibilität, die man für diese Partie braucht, dem Lohengrin nur gut getan haben.
Du hast ja auch mal gesagt, es wäre sinnvoll, wenn jeder Sänger, der sich mit Wagner beschäftigt, diese Partien erst auf Italienisch singen sollte.
Oh. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass man die gesamte Partie so singen muss, aber vielleicht mal 5-6 Klavier auszugleiten, weil man ein ganz anderes Gefühl für diese Musik bekommt. Ich weiß nicht, ob Sie Aufnahmen kennen von Wagner Opern gesungen in Italienisch. Die beispielsweise Parsifal, richtig. Aber es gibt andere auch und ich kann mich erinnern, wie ich von Herrn Siliani, die Szenen aus dem ersten Akt gehört habe und der dann singt Mai devi domandarmi. Das hört sich im ersten Moment sehr lustig an, aber der Effekt war vor allem, es war ungeheuer weich und es hatte eine ungeheuer italienische Phrasierung und die ganze Gestaltung dieser Partie, finde ich, ändert sich in dem Moment, wo man merkt, dass eigentlich nur in Anführungszeichen der deutsche Text schuld ist, dass wir diese Oper nicht im positiven Sinne so behandeln wie eine italienische Oper. Das bedeutet nicht, dass wir irgendwelche Schluchzer einbauen, das bedeutet nicht, dass wir überall Portamenti einbauen, das ist nicht das, was ich meine, aber ich weiß auch, dass Wagner selbst das immer wieder gepredigt hat, dass er ein großer Freund von Belcanto war und dass er eigentlich am liebsten diese Kombination von italienischer Phrasierung mit deutscher Textverständlichkeit gehabt hätte. Das ist ein schwieriges Kapitel. Gerade finde ich für einen Deutschen, weil man eben seine Sprache im Gegensatz zu den Fremdsprachen, die man hauptsächlich, zumindest im Sängerbereich, hauptsächlich lernt, um sie in der Oper dann benutzen zu können. Die eigene Sprache hat man von den Eltern gelernt und das bedeutet natürlich, dass die unheimlich tief in einem drin sitzt und man sich schwer tut, was man allerdings muss, die Vokale leicht zu verfärben und aneinander anzugleichen, um einen Legato-Gesamteindruck zu erreichen. Das ist in der Muttersprache immer schwieriger, aber das muss man erreichen, um eben auch einen Wagner so weich und so elegant, ich glaube, das sind vielleicht die richtigsten Worte, singen zu können. Und er verdient das wirklich und ich finde, dass dadurch gerade nochmal ein besonderer Glanz zu dieser Musik dazukommt. Das hat ja vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg durchaus funktioniert und ist eigentlich erst, sagen wir mal, am Ende der 50er Jahre, das hat sich immer mehr zu so einer Sprechgesangrichtung entwickelt. Es gab dann diese bösen Zungen, die dann von Wagner Bellen gesprochen haben. Das ist wirklich sehr schade, weil da natürlich ein unglaublicher Geist dahinter steckte, der auch ganz tolle Texte komponiert hat, die es auch wert sind, dass man sie Wort für Wort versteht, aber nicht auf Kosten der wunderbaren Musik, weil er war zwar auch ein interessanter Literat, aber er hat sich sicherlich lieber Komponist als Dichter genannt.
Naja, Gesamtkunstwerk. Er hat da bestimmt viel mehr Wert auf seine eigenen Dichtungen gelegt als wir heute. Aber was du gerade sagtest mit deutscher Sprache als Hindernis für schönen Klang, es gibt ja auch Gegenbeispiele. Eines der berühmtesten, Fritz Wunderlich, wo man gesagt hat, ja, er singt in Deutsch, aber es klingt italienisch. Also man kann es ja schaffen. Ich glaube, Wunderlich ist auch einer der Sänger, die man vielleicht als Vorbild sogar bezeichnen könnte?
Ja, na klar, ich denke, jeder deutsche Tenor kommt gar nicht umhin, als Wunderlich eines seiner Vorbilder zu nennen, denn Das ist wirklich eine einmalige Erscheinung gewesen, wie ich finde, jemand, der dieses berühmte Singen mit der Seele bis zum Äußersten betrieben hat, der alles daran gesetzt hat, jede Phrase, jeden Ton mit Leben, mit Seele, mit Gefühlen zu erfüllen. Und das ist eigentlich das, was einen am meisten in all seinen Aufnahmen von den Sitzen reißt. Ob das jetzt positive Gefühle sind oder negative. Wenn er Lenski gesungen hat, kommen einem die Tränen, und wenn er Granada gesungen hat, dann scheint die Sonne. Das funktioniert einfach so.
Das ist eine Aufnahme vom Lied von der Erde.
Na, das ist natürlich unglaublich. Also, als ich das gehört habe zum ersten Mal, das war am Anfang meines Studiums, ich wollte das sofort aufsingen, bin hier in den Gasteig gegangen, habe mir die Noten ausgeliehen, bin allerdings nicht weiter als eine Seite gekommen, dann war ich stockheiser. Es hörte sich so leicht und mühelos an, aber das ganz so einfach ist es nicht. Also das ist auch eines der Rezepte, das muss man auch sagen, das ist auch ein großer Punkt, den ich an Google nicht bewundere, dass man einfach keinerlei Mühe spürt, dass das alles eine ungeheure Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit hat, obwohl die Sachen, viele Sachen, die er gesungen hat, einfach bitterschwer sind. Das merkt man erst, wenn man selbst versucht nachzumachen, aber so soll es genau sein. Übrigens gibt es ein Interview, das ich vor vielen, vielen Jahren, ich würde sagen, das ist bestimmt 20 Jahre her, mal im Radio gehört habe mit ihm, wo er auch genau diese Sachen erklärt, diesen sogenannten Vokalausgleich erklärt, dass eben ein A, E, I, O, U nicht funktioniert. Wenn man diese Vokale aneinander klebt, verbunden mit Konsonanten, dann kommt einfach ein ganz ungleichmäßiges Singen, ein lauter, leiser, ein dunkler, heller heraus, und das vermittelt ganz und gar nicht den Eindruck eines Legatus. Und das ist auch und gerade im Deutschen der Fall. Es gibt andere Sprachen, im Englischen ist es ähnlich, im Italienischen ist es zum Beispiel kaum so, weil die Italiener ihre Sprache viel mehr singen, wenn sie sprechen, und dementsprechend die Vokale schon ganz nah an dem sind, was man für Singen braucht. Aber im Deutschen ist es nun mal so, man muss das wirklich trainieren. Das hat mich auch sehr viel Zeit gekostet und Mühe, dass ich eben ein I nicht so quer singe, wie ich es gewohnt bin zu sprechen. Und der Erfolg zeigt sich da ganz deutlich, wie du eben gesagt hast. Nicht? Also das sind Phrasen, die sind wie in Stein gemeißelt. So muss es sein.
Ja, wir sind, glaube ich, alle ein bisschen davon verdorben. Ich besonders auch, was das Lied von der Erde betrifft, durchwärts wunderlich. Und entsprechend gespannt war ich, als du das erstmal gesungen hast. Wir haben eine Aufnahme, eine Live-Aufnahme von diesem ersten horrendschweren Lied, vom Trinklied vom Jammer der Erde. Und in dieser Aufführung war ich zusammen mit Ingeborg, die ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen möchte. Liebe Inge, ich weiß noch genau, wie begeistert Sie waren an dem Abend, dass Sie also fast wie ein Gourmet, der bei tollen Gerichten sagt, und O und A, fast in die Töne hineinrufen wollten. Ich merkte das und konnte die Begeisterung auch nur teilen. Also das war ein wirklich eine Sternstunde. Man sagt das so oft so dahin und oft ist es auch nicht wahr, aber wir haben das an dem Abend wirklich so empfunden und ich freue mich, dass wir die Aufnahme heute spielen können von diesem Trinklied und Ihnen, liebe Ihnen, zu ehren. An, ja, jetzt, wenn man das so hört, kann man kaum glauben, dass es damit eine Zeit gegeben hat, im ersten Böhmenjahr in Saarbrücken oder was in der zweiten Saison. Sagen, wenn man das gehört hat gerade, dieses Trinklied vom Jammer der Erde, fällt einem schwer, dass es für Jonas Kaufmann mal eine Zeit gegeben hat in seinen ersten Jahren in Saarbrücken, wo er die kleine Partie eines Knappen in Parsifal gesungen hat und dachte, es geht nicht mehr weiter, gleich kommt das Stimmversagen. Was war da los?
Naja, da sind verschiedene Faktoren zusammengekommen. Erstens mal war ich anders, als ich das vorher erwartet hatte, eigentlich nicht stimmlich vorbereitet auf ein Festengagement. Man hat da einfach plötzlich von während des Studiums zweimal die Woche Gesangsunterricht, dann zweimal die Woche noch Korrepetitionsstunde und dann vielleicht noch ein paar Stunden, in denen man geprobt hat für eine Aufführung, die allerdings ein halbes Jahr lang geprobt wurde. Dementsprechend gut war das sozusagen verteilt. Und kam man da plötzlich hin, wo man 6 Tage die Woche Proben hatte und das 8 Stunden am Tag, an denen auch erwartet wurde, dass man die meiste Zeit wirklich singt, weil die Dirigenten wollten dann auch mal hören, wie das so tut. Und außerdem wusste ich noch nicht genau, wie man gesund markiert, also spart, ohne sich gleichzeitig weh zu tun. Das ist mal das eine. Das zweite war selbstverständlich auch ein großes Manko an Technik. Ich habe einfach eine völlig falsche Stimme ausgebildet oder habe ausbilden lassen. Das Problem beim Gesang ist ja unter anderem das, dass einem niemand in den Hals schauen kann und dann sagt, also deine Stimme sieht so aus, deshalb wird die so und so klingen. Man hat 2 Stimmbänder, die beim einen ein bisschen anders aussehen als beim anderen. Dementsprechend kann man vielleicht, und auch das ist Glückssache, entscheiden, ob eine Stimme eher ein Tenor oder eher ein Bass ist. Bei Bariton wird es schon schwer. Aber die Klangfarbe ist völlig offen, ob das jetzt eher eine helle, eine leichte Stimme, eine weiche Stimme, eine kratzige Stimme, eine dunkle Stimme, eine klare Stimme, eine wie auch immer. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Farben. Das ist ja auch unter anderem das Schöne an diesem Instrument, dass sie alle individuell sind. Deshalb drehen wir das Radio auf und erkennen einen Sänger sofort an den 2 Phrasen, nicht weil er lispelt, sondern weil halt einfach die Stimme einen eigenen Klang hat. Aber diesen eigenen speziellen Klang muss man erstmal finden. Man kann 100 verschiedene Klänge imitieren, ohne dabei jemals seinen eigenen Klang getroffen zu haben. Und wenn man sich denn dann einbildet, dass eine dieser Klänge wahrscheinlich der richtige ist und sich auf den konzentriert und alles darauf einstellt und dann nach ein paar Jahren feststellt, Gott sei Dank feststellt, das ist er gar nicht, dann kann man sich vorstellen, dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Bei mir war es so, ich habe es Gott sei Dank sehr früh gemerkt, bei vielen Sängern kommt dieser Moment, dieses Aha-Erlebnis viel später, das ist mitten in der Karriere, Mitte 30 bis ungefähr 40, Anfang 40, da kommt dieser entscheidende Moment, wo man merkt, komme ich über diesen Berg hinweg, über diesen Punkt, an dem sozusagen die Jugendlichkeit der Stimme, die einem noch alles oder so gut wie alles verzeiht und über Nacht wieder alle Wunden heilt, nicht mehr vorhanden ist, wo man sozusagen wirklich die Stimme pfleglich behandeln muss, um am nächsten Tag wieder genauso gut bei Stimme zu sein. Wenn dieser Moment im Alter kommt, dann erst kann man mit Sicherheit sagen, dass das, was man vorher für richtig gehalten hat, auch wirklich das Richtige war. Bei mir war es eben am Anfang eindeutig das Falsche. Ich kann niemandem Vorwürfe machen, weil, wie gesagt, das ja auch sehr schwierig ist. Und wenn man selber nicht mal weiß, dann soll dann der Lehrer, der einem zuhört, das wissen. Ich habe glücklicherweise dann in dieser Krise einen Lehrer kennengelernt, der mir den richtigen Weg, die richtige Stimmbenutzung und vor allem auch den richtigen Klang meiner Stimme gezeigt hat. Ich wusste sofort, dass das Richtige für mich ist, auch wenn alle Freunde und Kollegen um mich herum große Zweifel geäußert haben. Also die waren alle überzeugt, dass das sozusagen der Anfang vom Ende ist. Der wird jetzt noch 2-3 Jahre singen und dann ist vorbei, weil der sich vollkommen geirrt hat. Aber was mich so überzeugt hat, ich war vorher immer erkältet, ich hatte immer Stimmprobleme, ich war morgens immer heiser und habe immer gedacht, oh Gott, hoffentlich ist die Stimme da und noch viel schlimmer während der Aufführung, hoffentlich hält sie bis zum Ende. Nun habe ich da diese andere Technik kennengelernt. Das hörte sich alles noch ein bisschen roh und grobschlächtig an. War auch nicht wirklich hundertprozentig beherrschbar anfangs. Ich vergleiche das immer, dass man sagt, man sozusagen vom kleinen Gogomobil oder Moped oder was auch immer, steigt man plötzlich in den 40-Tonner und wundert sich, dass Autofahren so schwer sein kann. Das Ganze hat auch ein Lenkrad und ein Gaspedal, aber auf der Straße sieht es halt dann plötzlich anders aus und je enger die Kurven sind, also sprich je koloraturreicher das Repertoire ist, desto schwieriger wird das mit dem Gefährt da durchzufahren. Aber ein geschickter Berufsfahrer, der so auf dem Gefährt viele Jahre verbracht hat, wird auch auf den nächsten Straßen noch einen Weg finden, da durchzukommen. Und genauso ist es eben beim Singen auch. Dieses neue Instrument brauchte einfach Jahre der Übung, bis es wieder so geschmeidig und so flexibel und beherrschbar war, um eben wirklich den verschiedenen Fächern, den verschiedenen Stilrichtungen gerecht zu werden. Eine der ersten Partien, die ich dann gesungen habe, überhaupt die erste eigentlich nach dem Beginn des neuen Lehrers, war Don Ottavio. Sicherlich nicht das Ideale, um eben mit einer kräftigeren, breiter geführten Stimme anzufangen. Ich bin da über einige Stellen hinweggeholpert, war oft zu tief und mache auch da meinen Kollegen keinen Vorwurf, dass sie nur den Kopf geschüttelt haben, gesagt, es ist alles verkehrt, aber ich kann Ihnen sagen, es war ein tolles Gefühl, weil ich nämlich stundenlang singen konnte, ohne heiser zu werden, weil ich morgens aufgestanden bin und mir keine Sorgen machen brauchte, ob denn meine Stimme da ist oder nicht, weil die einfach immer funktioniert hat und auch nach vielen, vielen Stunden singen eben keine Abnutzungserscheinungen waren und am nächsten Morgen auch nicht das Gefühl, ich habe jetzt aber gestern nicht übernommen, sondern alles wieder da war. Das hat mich Gott sei Dank in meinem Glauben bestärkt, dass das der richtige Weg ist, dass ich den eben nur mit sehr viel Mühe und Kleinarbeit eben verfeinern und festigen muss. Was mir Gott sei Dank so langsam gelingt jetzt. Das ist ja auch schön. Das gehört zu diesem Beruf dazu. Man lernt nie aus. Es gibt immer Momente, wo man plötzlich an eine Grenze stößt und sagt, Moment mal, wie kann ich denn das jetzt machen? Es gibt immer wieder Partien, in denen eine Phrase auftaucht, ein Ton auftaucht.